Halli, hallo und Hallöchen da draußen an die ZuhörerInnen und alle anderen. Hallo Marco.
Halli, hallo. Wo war die Einleitung, Wolfgang?
Ja, herzlich willkommen zu Jung und...
Young. Halli, hallo. Mann, du bringst mich schon gleich durcheinander. Ich brauche meine Rituale.
Du bist ein bisschen lethargisch heute. Da dachte ich, ich muss mal ein bisschen Adrenalin
einschießen. Nein, bin ich überhaupt gar nicht.
Liebe Marco, bevor wir zum Hauptthema kommen, wie geht's dir?
Du, mir geht's richtig gut. Sonne ist wieder draußen. Ich war ja am Wochenende, wie du weißt, an der Küste und habe ein bisschen die Seele baumeln lassen. Das tut echt verdammt gut. Obwohl es schweinekalt war, mein Lieber. Also hier in Berlin sind jetzt hier 13, 14 Grad. Da waren wirklich 3 Grad und extrem Wind. Aber war sehr erholsam.
Wie hast du die erste AI-Can überstanden?
Erstmal nervt's total, dass du immer noch nicht ICANN sagst. Also ich muss an der Story einfach noch ein bisschen rumtüfteln, ja. Nee, ich hab's gut überstanden. Ich glaube, lief alles, im Hintergrund sind immer so ein paar rucklige Geschichten, wenn du ein Event neu machst. Aber eigentlich so lief es sehr gut. Auch so vom Ablauf her der einzelnen Themen kann ich mich nicht beschweren. Manche Sachen, so Kleinigkeiten wie die Akustik im Flur und so, das fiel mir erst irgendwie im Nachhinein auf, dass da bei 50 Mann schon die Geräuschkulisse relativ heftig war, einfach weil da so viel Glasscheiben waren und der Boden gefliest war. Da war eine Menge Reflexion einfach da. Für so ein Networking-Event lerne ich eben seit 2009 mache ich ja das schon mit den Events. Und ich lerne immer noch, ja.
Man lernt nie aus, ne?
Ja, ich bin sehr zufrieden und wir werden das jetzt halbjährlich einfach wiederholen, weil ich glaube, in dem Bereich von AI passiert einfach unglaublich viel und da sollten wir die Leute schon informieren da draußen.
Also ich, kurz einen Satz noch dazu, bevor wir ins Hauptthema einsteigen. Ich habe auch echt viel Feedback bekommen. Ich war ja als Speaker da und muss sagen, das Besondere, das wollte ich dir gerne auch mal zurückspielen, ist, ich bekomme normalerweise, da ich ja Emotional Storytelling mache, ja relativ viel Feedback oder meistens mehr Feedback von Frauen. Und in dem Fall war es so, ich habe es mal durchgezählt, waren echt über 80% Männer. Also war echt interessant und war ein super Event.
Und da warst du enttäuscht, ne? Wolltest du jetzt natürlich sagen.
Nee, du vielleicht. Nee, jetzt lass uns mal zum Hauptthema kommen, gerne. Denn wir haben einen Gast, der sitzt in Paris und ich freue mich mega und ich begrüße ihn gerne. Hallo, lieber Kai Nöske.
Hallo Kai.
Hallo, lieber Wolfgang. Hallo nach so vielen Jahren aus dem Vogelsberg und hallo, lieber Marco. Freut mich sehr, dich kennenzulernen.
Hallo.
Ja, Kai, ich freue mich auch, dass das jetzt endlich geklappt hat. Wir hatten ein paar organisatorische Probleme für diese Folge im Vorfeld, aber jetzt sitzen wir zusammen endlich hier virtuell im Aufnahmestudio und ich freue mich total, dass du heute unser Gast bist. Kai, wir haben in dieser Folge, in dieser Podcast-Serie haben wir so Episoden, ganz viele über das Thema Purpose. Das ist so unser Dachthema. Und da haben wir ganz viele Perspektiven schon eingesammelt über Nachhaltigkeit, über EU-Zertifikatehandel, über Menschen, die Bäume pflanzen, bei uns oder sonst wo. Wir haben in der letzten Folge über Selbstliebe gesprochen als Basis für Purpose und solche Sachen. Ja, das war so die äußere Grenze, die Marco noch tolerieren konnte. Das habe ich gemerkt. Ja, da hatte er ein bisschen Fraktionsprobleme. Ja. Aber was ich sagen will ist, und ich habe das ja öfter schon festgestellt, als ich dein Content konsumiert habe bei LinkedIn. Hauptsächlich habe ich dich gesehen. Und jetzt habe ich vor kurzem gesehen, du hast ein Buch geschrieben. Da habe ich gedacht, so der Kai ist auch jemand, der irgendwie seinen beruflichen Purpose selbst, also deinen eigenen Anspruch, glaube ich, lebt und sich das echt konsequent auch erarbeitet hat. Und zum anderen gibt's natürlich bei dir, und du wirst ja gleich was dazu sagen, denn du arbeitest bei der ESA, auch diese, ich würde sie jetzt einfach mal Weltraumperspektive nennen, ja, ein bisschen großspurig vielleicht. Also das waren so die Themen, wo ich dachte, okay, lass es doch einfach mit dem Kai mal ein Gespräch über Purpose führen. Aber bevor wir da einsteigen, stelle ich doch kurz gerne vor den Ort der Audience und erklär mal kurz, was denn du beruflich machst.
Ich bin, und das ist jetzt ein großes Wort, der Outreach Corporate Content Officer bei der ESA. Das heißt, ich arbeite im Corporate Communication, im zentralen Kommunikationsdepartment der ESA und trage also Inhalte, Narrative zusammen, die aus der gesamten ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur, zusammenkommen. Gelernt, ich will das mal so nennen, habe ich Physiker. Ich habe Physik studiert, bin Astrophysiker. Ich komme aus demselben kleinen Städtchen in Hessen, aus dem auch Wolfgang kommt. Da gab es sehr schöne Sternenhimmel und ich glaube, das hat es ausgelöst. Und ja, wir hatten genau. Tatsächlich, ne, wenn wir in unsere Generation gucken, du bist ein paar Jahre älter, aber wir hatten eine Menge Leute, die eigentlich genau das gemacht haben. Wenn man im Nachhinein mal schaut, was sie interessiert hat, was sie angezogen hat. Und so, bei dir ist es nun, denke ich, besonders ausgeprägt, aber ich glaube, ich war auch einer davon, die in die Weite geguckt haben, aus diesem Städtchen auf dem Hügel und geguckt haben, was machen wir dann in der Welt da draußen. Wie gesagt, ich habe Physik studiert, Astrophysik promoviert, habe dann viele Jahre in der Forschung gearbeitet mit den großen Weltraumteleskopen, dem Hubble und dem Webb. Mir da die Zähne lange Zeit dran ausgebissen. Ich kann dann gerne später noch darauf eingehen, warum ich aus diesem Feld dann aus der reinen Forschung weg bin und bin dann in die Wissenschaftskommunikation gegangen. Also noch, es war nah noch dran, aber die ursprüngliche Wissenschaftskommunikation war dann eben noch, sagen wir mal, faktenbasierter. Das war noch im Bereich Education, das war noch, sagen wir, von den Inhalten her schulischer und hat sich dann weiterentwickelt dahin, dass ich mit vielen Kollegen zusammen ein großes Wissenschaftsmuseum in Heilbronn gebaut habe, mit einem großen Planetarium und dann von da aber wieder ganz zurück zum Weltraum gegangen bin, zur ESA. Und da habe ich erst die Wissenschaftskommunikation für die Weltraumagentur geleitet, für das Europäische Weltraumwissenschaftsprogramm. Da können wir auch noch später gern drüber reden, was dabei alles rumgekommen ist. Aber tatsächlich geht das schon mit einem größeren Team von Science Writers, Editors, Grafikern und so weiter, geht es wesentlich mehr in die Bereiche Storytelling, aber auch Koordinieren von großen Kampagnen, großen Projekten. Koordination von visuellem und geschichtlichem Storytelling, dabei gleichzeitig in einer sehr großen Kooperation alle internen und externen Partner mit einbinden, dafür sorgen, dass alle Interessen gewahrt bleiben, dass man da gute Kompromisse findet, dass man große Cross-Agency, aber auch Cross-Partnership-Teams innerhalb Europa oder auch jenseits der Grenzen Europas zusammenbringt unter einer hoffentlich gemeinsamen Narrative, einem gemeinsamen Ziel und dann alle Aktivitäten von Events über Media Relations und alle Produktionen hoffentlich in einer guten Planung aus einem guten Guss und flexibel genug hinstellt und am Ende eine große Kommunikationskampagne draus macht. Das sind die großen Highlights. Und das andere ist natürlich dann das, was so das Tagesgeschäft ist. Die täglichen News oder eben auch das Standard Darstellen des Wissenschaftsprogramms. Das war, wie gesagt, für 4 Jahre mein Job bis Ende letzten Jahres. Und dann ergab sich die Möglichkeit eben, es war eine sehr reiche, aber auch wahrscheinlich die intensivste Zeit meines Lebens bisher. Und dann ergab sich die Möglichkeit, eben an diese zentrale Stelle der ESA zu gehen, wo es darum geht, wie gesagt, aus allen Direktoraten die Inhalte zusammenzutragen. Wir machen ja nicht nur Weltraumwissenschaft, also entfernte Galaxien, unser Sonnensystem, die Sonne, Planeten um andere, Sterne, suchen nach Leben im Weltraum und so weiter, sondern die ESA macht jetzt zum Beispiel auch, hat ein weltführendes Erdbeobachtungsprogramm, wo Satelliten mit den verschiedensten Instrumenten die Erde abscannen und unglaubliche Datensätze liefern, aus denen man zum Beispiel über den Klimawandel, aber auch über wirtschaftlich oder interessante Daten, Vorhersagen von Ernten, Überwachung von Biomasse, Wäldern, Wasser, sehr vieles machen.
Also es gibt also ganz quasi auf diesem Planeten nichts, was du nicht beackerst.
Ganz überschaubar. Ganz schmales also, Thema.
Du kannst jetzt ganz plötzlich muss man praktisch alles wissen und daraus Grenzen bilden und es ist ein Riesenwechsel. Plötzlich leite ich kein Team mehr, sondern plötzlich koordinierst du praktisch irgendwie horizontal, wie du kannst durch ganz viele Stakeholder, ganz viele Leute durch, die an verschiedensten Dingen arbeiten.
Du Kai, also jetzt hast du ja schon mal einen sehr beeindruckenden Abriss dessen gegeben, was du tust. Und ganz ehrlich, das wusste ich auch nicht. In der Breite wusste ich das auch nicht. Ganz nebenbei, so als hättest du es sozusagen perfekt getimed, hast du während der Phase unserer Vorbereitung, wir sind ja schon ein paar Wochen in Kontakt vor dieser Aufnahme, ja, hast du auch noch ein Buch veröffentlicht, was ich persönlich auch noch total geil finde, weil es gut in dieses Purpose-Thema passt, nämlich Survival Guide Wissenschaft, wo du sozusagen so mal so, also wenn ich es richtig verstanden habe, jungen Menschen, die studieren möchten, sagst, okay Leute, ich helfe euch mal so ein bisschen durch den Uni-Dschungel, ja, oder ich zeige euch mal ein paar Fallstricke, ein paar mögliche Fehler, die ihr umschiffen könnt, die ich alle gemacht habe, so ungefähr mit deinen Co-Autoren, finde ich total super. Aber da gehen wir jetzt noch gar nicht drauf ein, Kai, denn ich würde vorab, und das fand ich jetzt super, dass du so breit erstmal erklärt hast, was du machst, würde ich gerne mal von dir wissen, was ist für dich Purpose?
Ich habe vor dieser Sendung einige Zeit drüber nachgedacht. Ich möchte es von einer Sache trennen, die auch mit P anfängt, und das ist Passion, Leidenschaft. Mhm. Ich möchte später wieder zusammenführen. Purpose. Es gab verschiedene Dinge, die mich sehr erfüllt haben. Zunächst mal bin ich meinen Leidenschaften nachgegangen. Also die ganze Sache mit der Astronomie, der Forschung, letztendlich war das rein selbstgesteuert, das interessiert mich, da will ich gerne ein Teil von sein. Auf eine Art war das Purpose, weil ich da auch die Erforschung der Welt, das Verständnis der Welt, habe ich durchaus einen tieferen Sinn drin gesehen, sehe ich immer noch. Aber dann gab es verschiedene andere Dinge. Ich habe irgendwann mit verletzendem Karate angefangen und habe mich da auch ehrenamtlich engagiert, aber auch schon zu Jugendzeiten in der Musik oder so. Und wann immer man zusammen was gemacht hat und zusammen was auf die Beine gestellt hat, hat mich irgendwie sehr erfüllt. Auch als ich dann anfing, Vorträge über Wissenschaft, über Astronomie zu halten, gesehen habe, was das den Leuten gegeben hat, wenn man Leute mitnehmen konnte. Dann habe ich irgendwann angefangen mit dem Amateurmotorsport und war der Amateurausbilder und habe also ganz viele Schülerinnen und Schüler gehabt, die ihre Autos mit zur Rennstrecke genommen haben, habe gesehen, es war super toll, was von anderen beigebracht zu bekommen, die das selbstlos gemacht haben aus Freude dran und das weiterzugeben. Und dasselbe ist dann in ganz vielen anderen Bereichen auch passiert. Natürlich auch in der Forschung, wo man dann Studierende mit betreut und denen eben was weitergibt. Und natürlich auch seine eigene, das, was man bekommen hat, was man selbst weiterentwickelt, an andere weitergibt. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe das Muster schon gesehen, dass ich gemerkt habe, ich gehe drin auf und es gibt mir einen Sinn, etwas weiterzugeben und daraus praktisch entweder durch Generationen hinweg oder in einem Team eine bestimmte Community zu bilden. Und dann ging es mehr in Richtung Projektmanagement und Teamleitung, wo man zum Teil sehr unterschiedliche Menschen, die auch aus unterschiedlichen Welten kamen, zusammenbringen musste unter einer gemeinsamen Idee und die dazu bringen musste, irgendwie zu gut zusammenzuarbeiten. Da habe ich hartes Lehrgeld bezahlt, denn ihr kennt das sicherlich aus eurer Branche sehr gut. Leute, die aus der künstlerischen Ecke kommen, Leute, die aus der technischen Ecke kommen und Leute, die aus einer organisatorischen oder sagen wir mal Controlling-Ecke kommen, die leben, waren die wie Aliens zusammen. Ja? Aber man musste die in diese großen interkulturellen Teams zusammenbringen. Und dann merkte ich immer mehr, auch wenn das nicht unbedingt die Dinge waren, in denen ich am besten war. Weil habe ich noch sehr viel zu lernen. Ich glaube, da sind wenige Leute für geboren, weil es zu komplex ist. Leute zusammenzubringen unter einer Sache, hinter einer Sache, hinter der ich selbst stehe. Das Thema, zu den Themen komme ich gleich, aber Leute zusammenzubringen von einer Sache, die allen nutzt, auf eine Art, in der sich alle einbringen und entfalten können. Dass ein großes Team zusammensteht, alle sich eingebracht haben, alle ein Ownership zu diesem Projekt haben und zusammen was Großartiges zu bewirken. Das ist was für mich einfach im Leben in dem, was nach uns kommt, einen Impact zu hinterlassen. Leute zusammenzubringen, einen Impact zu hinterlassen und zusammen ein positives Momentum, einen positiven Eindruck für viele zu erzeugen. Das ist für mich persönlich ein Purpose.
Das cool, weil wir haben ja ganz viele Perspektiven schon eingesammelt und unter anderem kam immer wieder so, und das, Marco, ich glaube, da kommt langsam so ein Muster raus, dass viele Menschen Purpose definieren wir hatten schon Begriffe wie Enkelfähigkeit, Zukunftsfähigkeit und solche Dinge, ja. Also sozusagen, was hinterlassen wir, was machen wir gemeinsam, alle, hast du jetzt auch gesagt, um sozusagen diese Welt auch so zu hinterlassen, dass die nächsten Generationen wirklich auch Freude daran haben und auch überhaupt grundsätzlich erstmal da leben können. Deswegen ist es total spannend, dass du sozusagen den gleichen Blick darauf hast, aus deiner Perspektive.
Aber wenn ich nochmal kurz dazwischen gehen kann, er hat noch eingestreut, zusammen etwas Großartiges bewirken. Das passt natürlich zur ESA wie Faust aufs Auge, aber das hatten wir, glaube ich, in der Form noch nicht so richtig, ist aber genau vielleicht ein Punkt, der so Magie in sich trägt, ne? Also wirklich gemeinsam hinter einem Narrativ zu stehen und Leute zu vereinen. Wie immer man das macht. Also da wird uns Kai sicherlich noch ein paar Antworten liefern.
Ich habe gesehen, auf der Seite der ESA, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich musste ja meinen Rechner gerade noch mal hochfahren, ja. Deswegen kommt das jetzt alles aus meinen doch schon älteren Synapsen. Aber ich meine, 22 Länder sind in der ESA vereint. Auf jeden Fall 20 plus x Länder, glaube ich. Mhm. Irre, allein diese Organisation und die Berichterstattung und dann eben der Content Outreach, das zu koordinieren, krass. Also ich glaube, wenn jemand sagen kann, gemeinsam was Großes schaffen, dann darfst du das an der Stelle mit deiner Position. Ja, das finde ich total super. Und meine Frage für dich jetzt aber nochmal an dich persönlich, Kai, ist, wie, du kommst ja aus dem gleichen Ort wie ich, wie wir schon gesagt haben, und das ist ja wirklich mitten, ich sage immer liebevoll, am Arsch der Welt. Ja, also du merkst schon, wir reden hier auch Klartext in diesem Podcast, ja. Aber es ist tatsächlich so, ich wohne ja noch hier und ich liebe die Natur und alles um mich rum. Und ich spüre auch, wenn ich hier in den Wald gehe und so, und ich mache das jeden Tag, einfach irgendwie diese Nähe zur Natur und diese Liebe auch zur Erde, auch wenn das ein bisschen pathetisch klingt an der Stelle. Aber wie wichtig ist denn dieser Planet und sein Fortbestand für jemanden, der gefühlt, sage ich jetzt mal, und so war eigentlich mein Eindruck, bevor ich jetzt genau gefahren habe, was du machst, ja, erfahren habe, aber für jemand, der mehr oder weniger mit dem Kopf ja immer irgendwie im Orbit schwirrt, ja, mit seinen News und mit den ganzen Sachen, die ihr da macht, ist doch der Planet trotzdem das zentrale Motiv, oder?
Ja. Der Planet und die Menschen sind letztendlich das zentrale Motiv dabei. Klar, ich habe angefangen damit, erstmal mit dem Kopf weit abzuschweifen. Man forscht irgendwie am Rand des Universums rum und irgendwann kommt man zurück. Also ging mir zumindest so. Ich bin am Forschen, muss ich auch sagen, an dieser ganzen Unilandschaft auch irgendwann einfach ausgebrannt. Kann man viele verschiedene Gründe versuchen. Aber es war mir auch irgendwann wichtig. Ich merkte, ich will wieder auf die Erde zurück und was mit den ist die Geschichte erzählen will, dass das also was ist, was auch was macht mit den Menschen. Und ich liebe dieselben Wälder im Vogelsberg genauso und auch andere Teile der Natur. Man kommt ja auch viel rum zu Teleskopen und dieser Planet ist schon was ganz Besonderes. Also man hat die kosmische Perspektive mit Sicherheit, aber man hat auch die Perspektive, und das ist eine ganz wichtige, die wir, sagen wir mal, in meiner Branche den Menschen immer wieder erzählen, dieser Planet ist im Universum was ganz Besonderes. Wir haben, erstmal, er ist wunderschön, das muss man einfach sagen. Er hat alles das, was diese exotischen Welten anderswo auch haben. Wir haben Wüsten, wir haben Eis, wir haben Regenbögen, Ozeane, wir haben Gewitter, Wolken, praktisch alles, was man sich vorstellen kann. Und der Planet ermöglicht es uns eben zu leben. Und es gibt viele Fantasien davon, dass wir anderswo ins Sonnensystem umziehen können. Den Mars zu besiedeln, Entschuldigung, das ist einfach auf absehbare Zeit nicht realistisch. Ja. Es kostet jetzt schon ein Projekt, mit dem man nur ein paar Bodenproben vom Mars zurückbringt, ist schon unglaublich komplex, unglaublich teuer. Also wir werden den Mars, vielleicht werden eines Tages, werden in einigen Jahrzehnten Astronauten auf dem Mars laufen, aber wir werden mit Sicherheit den Mars nicht besiedeln können. Wie einige andere gerne sagen, es ist viel einfacher, es ist für uns viel, viel machbarer, die Erde in guter Form zu halten, als den Mars in einen bewohnbaren Planeten zu bringen. Und das bringt uns natürlich dann zu der Problematik oder der Aussage, natürlich, wir müssen diesen Planeten schützen, wir müssen uns schützen. Und wir als Menschen, wir sind uns, dieser Planet ist unsere Heimat, wir haben keine andere. Und wir als Menschen sind uns auch gegenseitig die Heimat. Ja. Mhm. Wenn man die Karten, was ich gerne mal sage, wenn man die Karten richtig spielt, hat jeder von uns 8 Milliarden mögliche Freunde auf diesem Planeten. Das ist es ein bisschen optimistisch gesehen, aber was ich dahinter sehe.
Ein bisschen, ja.
Ja, wir können es nur schaffen, unsere Probleme als Menschheit zu lösen, indem wir wirklich an einem Strang ziehen. Und da kommt jetzt das rein, wo ich meinen Purpose, den Purpose von der Arbeit sehe, die meine vielen Kolleginnen und Kollegen in dieser Agency oder anderswo in dieser Branche und ich mache.
Ja, mega. Jetzt sind wir ja grundsätzlich ursprünglich mal ein Marketing-Podcast, und das sind wir eigentlich immer noch, und haben aber ein bisschen den Fokus mal in diesem Jahr auf Purpose gelegt, vielleicht für dich zum Hintergrund und auch für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen. Marco war letztes Jahr bei den Online-Marketing-Rockstars, so ein Riesen-Event in Deutschland, in Hamburg, mit 70.000 Leuten, und hat irgendwie gemerkt, so, okay, das ist alles too much. Ja, noch mehr Sales, noch mehr Leads, noch mehr, keine Ahnung, pushy, ja, und verkaufen. Und irgendwo ist halt einfach mal Ende mit Konsum und so weiter. Das soll jetzt nicht irgendwie so ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel unserer Gesellschaft sein, aber es geht schon darum, ja, wo macht es einfach noch Sinn an der Stelle, oder wo macht es Sinn, als Unternehmer auch Hebel anzuziehen? Und dann haben wir auf dem Weg bis heute hier total viele geile, gute Gespräche geführt über Agenturkollegen, die schon sich irgendwelchen Initiativen angeschlossen haben und so. Und ich glaube, total schwer ist es wirklich, viele Menschen hinter sich zu vereinen, auch in so einer Agentur wie bei mir jetzt oder bei, ich meine, wir sind ja überhaupt gar keinen Vergleich jetzt mit der ESA, aber im Prinzip geht es ja darum, knapp, Menschen knapp hinter dich zu bringen. Ganz knapp vorbei. Das Prinzip ist ja immer das Gleiche. Du machst Kommunikation und musst die Menschen da irgendwie mitnehmen. Jetzt haben wir sicherlich auch bei der ESA per se haben Menschen einen anderen Blick auf die Welt als jetzt zum Beispiel im Stahlhandel oder keine Ahnung wo, ja, in der Agentur auch vielleicht. Aber die Frage ist ja, wie machst du das? Also du hast vorhin so ganz nebenbei in einem Nebensatz gesagt, ja, da gibt's bestimmte Narrative, die ich in die Welt tragen darf, soll, muss, ja, keine Ahnung. Sag doch mal so ein, zwei Narrative, die du sagst, das sind die ESA tragen oder die ESA mitträgt. Und wie machst du das? So, über die Ländergrenzen und Interessens, Befindlichkeiten hinweg, das als eine Corporate-Kommunikation nach außen zu bringen. Das würde mich schon mal interessieren jetzt.
Das ist tatsächlich sehr schwierig. Und da kommt man an die Stelle, dass die ESA zwar eine Rolle hat, aber natürlich die Stakeholder und die Zielgruppen verschiedene Interessen haben. Also da sind zum nächsten Mal die Mitgliedstaaten und deren Delegierte und Entscheidungsmacher, ne? Entscheidungsträger, politische Entscheidungsträger, da spielen natürlich nationale Interessen eine starke Rolle. Und die Rolle der ESA ist, ein europäisches Weltraumprogramm auch darzustellen, mal ganz grob gesagt, dass alles das abdeckt, was die Mitgliedstaaten alleine nicht leisten können. Also alles das, was wir brauchen. Und da sind dann natürlich, und das im Augenblick ist der Weltraum im Umbruch. Also zunächst mal brauchen wir den Weltraum als absolut, und das ist eine Narrative, die eben die für alle Zielgruppen gilt. Aber ich fange mal mit den Corporates an, eher politischen. Aber Weltraum ist eine strategische Ressource. Weltraum ist eine ganz wichtige Infrastrukturressource, die digitales Sicherheit, und da meine ich jetzt zunächst mal zivile Sicherheit, ja, also sichere Kommunikation, krisensichere Kommunikation, Navigation, Zugang zum Weltall, also ein eigenes Trägerraketenprogramm, eigene Weltrauminfrastruktur, da gehört also Bodenkontrolle und so weiter dazu. Alles das, was alle Infrastruktur, von der heute unser Leben auf der Erde abhängt und von der aber auch unser wirtschaftliches Wohlergehen abhängt, alles das hängt vom Weltraum ab. Und da gibt es eben sehr viel dieser Infrastruktur, ist nur von Europa gemeinsam leistbar. Ja. Kann ein eigenes Navigationssystem kann ein einzelnes Land nicht stemmen zum Beispiel. Ne? Und da ist die Narrative dann, was zunächst mal, wir stellen das auf die Beine. Und was sind im Augenblick die großen Herausforderungen, denen sich Europa stellen muss? Die Welt, der weltweite Umbruch zur Kommerzialisierung des Weltraums, die geostrategische Lage, aber auch die Klimakrise, das Problem mit Weltraumschrott, all solche Dinge. Und dann geht es also darum zu sagen, das ist das, was wir im Augenblick für das Weltraumprogramm als wichtig ansehen. Dazu möchten wir gerne eure Zustimmung haben. Dafür möchten wir aber auch euren finanziellen Beitrag haben. Und das ist also tatsächlich ein Weg. Also das ist die in der Stelle ist es wirklich eine Corporate, eine Stakeholder und Leadership Communication, wo man sagt, man macht das Lobbying, aber auch liefert auch die Informationen. Man stellt seine Vision für die Zukunft klar dar.
Mhm. Ich würde da gerne mal reinspringen. Marco, du wolltest auch was sagen.
Ja, ich wollte, zwei Sachen kommen mir da irgendwie in den Kopf, weil ich ja auch mal Polizist war, in so einer kleinen Behörde hier in Berlin gearbeitet habe. Und du hast jetzt hier so eine Riesenbehörde, so hört sich's zumindest so an.
Das kann man durchaus sagen, ja.
Genau, aber jetzt treffen ja so zwei Welten aufeinander, ne? Auf der einen Seite hänge ich dir an den Lippen und du löst einfach durch das Reden schon Purpose in mir aus, so eine Vision, so ein Narrativ. Und dann ist auf der anderen Seite diese Bürokratie, die dahinter ist, die ich aus dem Kleinen schon als unheimlich belastend empfunden habe. Und die schilderst du jetzt noch viel größer. Und wir sehen ja in der Tagespolitik, in den Nachrichten auch so, wie spinnefeind sich manchmal die Länder sind. Manchmal vertragen sie sich, manchmal betteln sie sich gegenseitig. Wie bringst du denn die beiden Felder unter einen Hut? Weil jetzt ein Narrativ hört sich so toll an und das andere hört sich so eigentlich Vollbremsung an.
Eine Ergänzung möchte ich dazu machen, Marco. Mhm. Einfach, weil mich das echt richtig getoucht hat. Ja, und wir sind ja jetzt hier alle Storyteller, mehr oder weniger. Diese große Konfliktlage, die wir haben, jetzt vergiss nicht die Frage von Marco, bitte, das ist deine Challenge, Kai, ja, aber diese große Konfliktlage, die wir haben, und dann gerade in der letzten Woche diese Zusammenarbeit von Russland und USA in der Raumstation da, ne, wo also quasi, ich glaube, russische Kollegen hochgeflogen sind und amerikanisch zusammenarbeiten, das fand ich schon irgendwie richtig bezeichnend, ja, dass es eher darum geht, gemeinsam und nicht gegeneinander. Aber sorry, da wollte ich nochmal rein gerade.
Behalt dich mal im Hinterkopf, Wolfgang. Das ist, also Raumfahrt als internationales Brückenbauen ist eigentlich ein ganz großes Ding und hat sehr gut funktioniert bis zum Überfall auf die Ukraine. Da ist bis auf die ISS fast alles eingefroren. Aber bei der ISS geht es einfach nicht anders. Man kann die ISS aufgeben oder man kann weitermachen. Und damit kommt zumindest aus der Notwendigkeit immer noch zumindest daraus so ein Kanal, wo man sich nicht ganz voneinander getrennt hat. Aber Marco, natürlich, ja. Ich war vorher schon mal bei der ESA für ein paar Jahre als, sagen wir mal, technischer Betreuer, als kleines Rädchen der technischen Betreuung des Hubble-Teleskops. Und ich wusste das ist in der Schnittstelle zwischen ESA und NASA, du hast also zwei große Bürokratien, die aufeinanderprallen. Und als ich in die ESA zurückgegangen bin, das war Anfang 2020, und direkt noch in Covid reingelaufen bin und alles, da hatte ich mir vorgenommen, geduldig zu sein. Ich glaube, das ist ein bisschen ein Reifeprozess. In der vorherigen Stellung war ich noch so, dass ich mich über alles beschwert habe, was nicht funktioniert hat. Aber irgendwann, ich glaube, wenn man sich anguckt, wenn man ein bisschen reinwächst und auch also ein bisschen älter wird und sieht, was notwendigerweise passiert, wo so viele, wie du genau gesagt hast, so viele Interessen zusammenkommen, kommen Strukturen raus. Deswegen wird die EU gerne so schlecht geredet, deswegen werden so große internationale Organisationen gerne schlecht geredet, weil sie natürlich oft bürokratisch und dadurch auch schwerfällig sind. Die bewegen sich in diesem unglaublichen Spannungsfeld und sie müssen eben so viele Interessen unter einen Hut kriegen und gleichzeitig, und das finde ich eine so unglaubliche Leistung, die Administrationsstrukturen und die Governance und alles und die Überwachung alles irgendwie aufrechterhalten, damit so ein komplexes Gefüge aus so vielen Interessen in dieselbe Richtung zusammenarbeitet. Und das finde ich, und da komme ich wieder zum Purpose. Und dafür nehme ich oft um den täglichen Frust im Umgang damit, dann mache ich keinen Hehl draus. Das kostet unheimlich viel Kraft oft, ja. Um das zu überwinden, hilft mir dieser Purpose, europäische Zusammenarbeit. Den habe ich, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen. Den möchte ich auch an die großen Massen weitergeben. Denn Purpose Zusammenarbeit, als Gesellschaft aufeinander zugehen, was ich angesprochen habe, was mich persönlich sehr ausfüllt. Ich finde, wir als Europäer, wir sind uns, glaube ich, gar nicht so bewusst. Wir sind im Augenblick ein auf der Welt einzigartiges Experiment, nämlich eine so große Staatengemeinschaft unter einem Hut zusammenzubringen, auf eine Art, dass niemand seine Identität aufgibt, dass aber gleichzeitig alle ein gemeinsames großes Gefüge bilden, in dem man sich gegenseitig ergänzt, in dem man gegenseitig Dinge anpacken kann, die man alleine nicht auf die Kette kriegt und in dem man auch global relevant bleiben kann als ein Zusammenschluss ansonsten relativ kleiner Staaten. Insbesondere, was es für mich besonders macht, ist, dass im Großen und Ganzen die EU oder auch die ESA Mitgliedstaaten, die sind nicht ganz deckungsgleich, wir nennen es mal Europa, im Augenblick größtenteils doch noch aus weitgehend funktionierenden Demokratien besteht, die nicht gerade auf der Kippe stehen, die noch ein gewisses, an gesellschaftliche, ähnliche Werte von freiheitlichen Rechtsstaaten haben. Und das ist, wir haben damit ein Erbe übernommen, von Menschen, die natürlich aus Notwendigkeiten, aber und aus Benefit-Betrachtung heraus, aber trotzdem den Mut hatten und die Energie aufgebracht haben, zu sagen, wir machen das zusammen. Das waren vorher nicht lange Zeit spinneverfeindete Staaten, die sich bekriegt haben. Man hat diese EU angefangen oder dieses Europa. Und Europa, sowas wie Europa, muss man jeden Tag neu erschaffen. Da kommt raus. Man weiß, es wird schwierig. Man weiß, man geht auf seine Nachbarn zu. Man weiß, man wird sich zwangsläufig zoffen. Es wird Krach geben. Es wird unheimlich viel Kraft kosten. Man wird sich auch wieder vertragen. Aber man muss ständig diesen Vertrauensvorschuss bringen. Man muss ständig den Mut dazu aufbringen, diese Energie reinzustecken, dieses komplexe Gefüge zu bauen. Ich finde, das klingt jetzt sehr programmatisch, aber das ist eine Überzeugung, die ich habe. Ich finde, da sind wir Europäer ganz einfach Weltmeister drin. Da haben wir ein unheimliches Erbe übernommen. Und da haben wir was sich lohnt, weiterzutragen und weiterzubauen. Und dann mit einem unglaublichen Potenzial an Diversität.
Bin ich komplett bei dir. Und ich glaube, gerade solche diverse, so diverse Staatenkombinationen gab es ja so gar nicht. Und wenn es das ähnlich gab, flächenmäßig, dann war es meistens in irgendeiner Form diktatorisch oder, keine Ahnung, politisch aufoktroyiert. Also nie so freiwillig wie jetzt hier in Europa. Das finde ich total super. Und eine Randnotiz habe ich dazu, lieber Kai. Das passt eigentlich zu dem, was du gesagt hast. Wir haben ja viel mit Menschen auch geredet, die zum Beispiel EU-Zertifikatehandel betreiben und so. Und ich war ein bisschen überrascht, weil ich bin auch eher einer, der sagt, zu viel Bürokratie und Brüssel und dies und das. Ja, also habe eher eine negative Meinung von der EU, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, also jetzt nicht per se. Ich finde die EU eine gute Institution. Aber ich denke auch oft, es ist so ein bisschen Organisations-Overflow. Ja, aber was ich sagen wollte ist, fast alle Partner, die wir hatten mit EU-Zertifikatehandel, auch moderne junge Menschen, die Agenturen speziell dafür haben, die haben fast alle über den grünen Klee der EU gelobt. Und das ist was mir aufgefallen ist. Die haben auch gesagt, ja, was jetzt gerade zu dem Emissionshandel oder in anderen Bereichen gemacht wird, das hat die EU sehr klug, sehr gut gemacht, Lieferkettengesetze etc. Da war ich sehr überrascht.
Dass nicht fehlerfrei, aber klug.
Genau. Also haben fast alle gesagt, es ist ein wahnsinniger Aufwand, sowas zu kreieren und das ist eigentlich echt gut gemacht. Also insofern passt das zu dem, was du gesagt hast. Ich würde noch gerne einen Hinweis machen, den ich mitgeschrieben habe, als du eben gesprochen hast. Und zwar finde ich, hat sich jetzt bei mir im Kopf gebildet, ja, keine Ahnung, ob das bei euch irgendwie auch eine Direktive ist oder überhaupt besprochen wird, aber ich finde so, es gibt ja, wenn ich an internationale Raumfahrt denke, dann gibt es bei mir klassisch früher so The Man on the Moon, da gab es irgendwie dieses Wettrennen zwischen USA und Russland, die heute irgendwie Konfliktparteien sind, will ich mal sagen, im übertragenen Sinn, nicht direkt, aber irgendwie auch in diesem Rennen. Dann gibt's die aufstrebenden Weltmächte China und Indien. Ich glaube, Japan ist auch ein sehr großer Player im Kosmos, ja. Und dann gibt's Europa. Und da habe ich mir gerade so die Frage gestellt, als du das so sehr schön plastisch beschrieben hast, wo ist da eigentlich unsere Rolle? Und ja, also die Frage oder einfach nur die Feststellung, die sich bei mir gerade im Kopf manifestiert hat, ist, dass Europa vielleicht genau das sein könnte, nämlich genau zu sagen, wir sind sozusagen die Nation oder die Verbindung von verschiedenen Nationen, die aber dieses gemeinsam und nicht gegeneinander in den Vordergrund stellt. Ja, und das finde ich irgendwie gerade im Moment einen sehr schönen Gedanken, ja, so wie du es formuliert hast. Ja. Habe ich gar keine Frage zu, war einfach nur so.
Dann stell ich einfach noch mal eine Frage.
Ja, stell du mal eine.
Kai, du hast gesagt, dass du natürlich in deinem Alter jetzt eine Frustrationstoleranz aufgebaut hast. Ich habe das, glaube ich, als ich mal ein bisschen über das Buchcover gelesen habe oder in dem Inhaltsverzeichnis auch irgendwo gefunden, dass es ja schon im wissenschaftlichen Kontext auch dazu gehört, eine Frustrationstoleranz aufzubauen. Und wir sehen auf der anderen Seite ja ganz viele Mitarbeiter, die irgendwo hinkommen in Unternehmen, dann irgendwie enttäuscht sind und dann wieder weg sind. Diese Fluktuation wirst du ja vielleicht auch abseits der ESA auch irgendwo sehen. Wie schulst du denn das sowas? Oder gibt es da Möglichkeiten, die du entdeckt hast, wie man diese Frustrationstoleranz schon in jungen Jahren schulen kann, damit man ja so einen Purpose im Unternehmen auch wirklich umsetzen kann, um nicht erst so alt wie wir jetzt hier zu werden? Weil da verlieren wir ja Zeit.
Ich war als jüngerer Mensch unheimlich unerfahren, auf eine Art ungestüm. Ich habe nicht groß geplant. Ich dachte, ich kann alles schaffen, indem ich Nächte durcharbeite. Irgendwann sagt mein Körper, das geht nicht mehr. Irgendwann hatte ich einen massiven Burnout. Ich war einfach, vieles, was wir in dem Buch beschrieben haben, wie man es machen soll, das habe ich genauso nicht gemacht. Das haben im Wesentlichen meine beiden MitstreiterInnen da geschrieben. Und also ich bin da mit mir selbst gewaltig auf die Schnauze gefallen. Muss ich wirklich einfach, man hat vieles erreicht natürlich. So schlimm war es nicht, aber man hat Dinge gemacht, die man als erfahrener Mensch anders gemacht hätte. Und ich kann das jetzt nicht gut beantworten. Ich würde es aus der eher aus der Sicht von einem Teamleader beantworten, wie ich sagen würde. So würde ich Leuten versuchen, dabei zu helfen, indem man versucht, das Ganze einzuordnen. Wenn jemand persönlich leidet, persönlich unter zu hohem Stress steht oder zu hohem Druck steht, das ist natürlich Sache dann, das als Manager, als Teamleiter dann so zu strukturieren, oder wenn es um Fehlverhalten anderer geht, sich darum direkt zu kümmern. Aber wenn es um solche Strukturen geht, halte ich es für ganz wichtig, dass man sich als Team man muss aufpassen, nicht ein Silo zu werden, dass man sich als Team auf ein Ziel besinnt, auf die eigenen Ziele besinnt und Gestaltungsfreiräume einräumt. Denn so eine Frustration kommt ja ganz häufig daher, dass man einer Sache ausgesetzt ist, die man nicht ändern kann, also ein Mangel an Selbstbestimmtheit. Mhm. Und in dem Augenblick, wo man, da arbeite ich auch oft dran, denn es gibt Dinge, wo ich auch jetzt, wo ich Ideen habe, wo ich denke, hier möchte ich gerne jetzt an einer bestimmten Stelle anfangen, Änderungen anzubringen, Änderungsinitiative zu machen. Ich weiß aber genau, das Management, das gerade dabei ist, Dinge umzubauen, muss dabei die Leitung haben und das braucht dafür einfach Zeit. Ja, das macht man nicht von heute auf morgen. Und dann ist es wichtig, dass ich auch meinem Management Zeit dafür gebe oder der Agency Zeit gebe, statt jetzt irgendwo quer zu schießen. Also man muss gewisse Dinge einfach hinnehmen. Und das habe ich auch versucht mit in unseren Teams, die Kommunikation in diesen Weltraummissionen gemacht haben, umzusetzen. Wenn wir wieder mal irgendwo Mauern hatten, gegen die wir nicht ankonnten, dass wir uns darauf, das zu akzeptieren und dann darauf zu konzentrieren, was machen wir, was sind unsere Ziele hier, wie können wir ein Workaround bauen und wie arbeiten wir außenrum und kommen trotzdem ans Ziel. Dass man also das Gefühl hat, einen Fortschritt zu machen, eine Perspektive zu haben, eine Lösung, wenn es auch eine Notlösung ist, aber einen Weg weiterzukommen und nicht stecken zu bleiben. Ich finde, das Gefühl von Fortschritt ist wichtig, um mit Frustration umzugehen und ein gewisses Maß an Selbstbestimmung.
Ich hatte da einfach so im Hinterkopf auch noch, also gerade weil du das mit den Weltraumteleskopen beschrieben hattest, das sind ja nun Projekte, die machst du nicht so in 2 Wochen, sondern die werden ja irgendwann geplant und dann gehen die ultra lange. Und so als Wissenschaftler da dabei zu bleiben und jetzt immer diesen Nordstern zu verfolgen, dieses Ziel, das fiel mir erstmal ein bisschen schwer, weil du hast gerade eben so ein Wort gesagt, nämlich, dass man selbst Einfluss darauf hat, ob man dieses Ziel erreichen kann oder nicht, weil man wird ja diese Teleskope bauen und da läuft ja auch nicht alles wie am Schnürchen, sondern da wird man auch wissenschaftlich oder in Sachen der Geräte einfach Rückschritte haben oder irgendwas funktioniert nicht, aber man hat selbst in der Hand, die Sachen noch zu ändern, abseits der Finanzierung und so. Und ich glaube, dieses Ding Wirksamkeit, da war es wieder dieses Wort, Wolfgang, diese Worte kommen immer mehr zusammen. Also wirksam zu bleiben oder zumindest von dem Chef die Möglichkeit zu bekommen, diese Wirksamkeit auszuleben, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch jetzt in deinem Zusammenhang. Fiel mir zumindest jetzt so auf.
Ihr Lieben, ich möchte noch mal ein anderes, oder wolltest du noch was dazu sagen, Kai?
Bevor wir zum Buch kommen, bleiben wir noch einen Augenblick im Bereich Technik, Wissenschaft und Purpose von internationaler Zusammenarbeit? Oder wolltest du das gerne abschließen?
Ich wollte das abschließen. Ich habe noch eine andere Frage, aber du kannst gerne, wenn du sagst noch dazu, wenn du noch was sagen möchtest, das natürlich loswerden. Dafür sind wir ja hier.
Ja, das liegt mir persönlich ein bisschen am Herzen, weil das für mich so eine transformative Einsicht war, fand ich. Ich bin ja als Physiker und als Astrophysiker relativ technikaffin groß geworden, beruflich. Und ich sehe den Wert der Kommunikation oder den Wert der narrative Zusammenarbeit, Wert der Zusammenarbeit, einander die Hände reichen, gemeinsam etwas erreichen, sehe ich inzwischen noch wesentlich stärker, als ich in der Vergangenheit gesehen habe. Grund dafür ist, es wird oft gesagt, dass der ganze Wert der Forschung, die wir da machen, in der Entwicklung von Technologien ist und die Technik wird uns irgendwann raushauen. Und ich glaube, das stimmt nicht. Wir haben Technik immer zum Guten und zum Schlechten genutzt. Man kann sagen Dual Use, aber ist tatsächlich ja, der Gegensatz ist ja tatsächlich krasser. Wir haben nur eine Chance, wenn ich nochmal zurückkomme zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, uns gemeinsam eine Zukunft zu bauen, wenn wir uns als Gesellschaft verstehen, wenn wir unsere Gesellschaft Form hinterfragen, wenn wir auch daran arbeiten, wir sehen, wie funktionieren wir als Menschen überhaupt, wie können wir besser zusammenarbeiten, wie können wir konfliktärmer zusammenarbeiten. Und finde, dabei hilft vor allem eben auch, ein gemeinsames Ziel zu haben und eine gemeinsame Narrative, unter der man gute Geschichten, unter denen man arbeiten kann. Ob das die kosmische Perspektive ist, wir können nirgendwo hin oder wir können zusammen so vieles erreichen oder wir schaffen es zusammen zum Jupiter zu fliegen. Das sind viele gute, große Geschichten, die man erzählen kann, um diesem Ziel der Menschheit und uns allen als Ganzes zu helfen, mehr an einem Strang zu ziehen, um diesem Ziel zu helfen. Das ist für mich persönlich so der Bogen, den ich hier schließe.
Ja, könnt ihr denn bei der ESA nicht irgendwie mal ein paar Aliens finden oder so, die uns dann als Menschheit wieder vereinen? Macht doch mal sowas.
So der gemeinsame Feind, meinst du?
Ja, genau.
Ja. Wir gucken ja schon nach.
Also, du guckst so viel Independence Day, Marco, eindeutig. Aber das passt ganz gut, was du gesagt hast, Kai, weil es passt zu meiner nächsten Frage und du hast mir sozusagen die Brücke gebaut. Weil wenn jetzt, ich habe gerade überlegt, wenn jemand jetzt sagen würde, Wolfgang muss morgen den Job von Kai machen. Ja, einfach mal Gedankenmodell. Wovor ich Angst hätte, also ich bin, glaube ich, ein guter Storyteller. Das kann ich von mir sagen und das mag ich auch. Aber wovor ich wirklich, sagen wir mal, Respekt hätte, nicht Angst. Angst ist das falsche Wort. Aber Respekt hätte ich vor diesen großen Narrativen, vor diesen großen Dingen. Das sind ja die ganz großen Räder, die ihr dreht. Gemeinsam sozusagen die Welt auch ein Stück weit retten durch den Blick von außen, aus dem Orbit, mit den Daten und so weiter. Und auch dieses gemeinsam, die gesellschaftliche Veränderung etc., auch dieser Staatenbund. Also das sind schon Bretter, finde ich, ja. Er ist jetzt was anderes, als ob du für die Schraubenfabrik XY irgendwie einen neuen Produkttext schreibst, ja, sage ich jetzt mal etwas überzogen. Aber ich habe tatsächlich vorhin was aufgeschrieben, was ich total spannend fand, weil in unserer Purpose-Serie haben wir ja häufig auch so mit Themen wie Fridays for Future oder wie gehen junge Menschen mit der Erde um. Die haben ja heute einen ganz anderen Blick. 15-Jährige heute haben einen völlig anderen Blick auf die Welt als wir 15 waren. Sag jetzt mal, ich bin ein paar Jahre älter als du, aber sagen wir mal unsere Generation. Und du hast vorhin über Müllvermeidung geredet, dass das auch ein Thema ist. Ich habe mir das extra notiert. Und meine Frage ist jetzt so, Nachhaltigkeit wird ja auf der Erde immer mehr ein Thema. Also ich achte drauf, also Marco kauft jetzt keine Weintrauben in Plastikverpackung mehr.
Ich versuche es.
Ich esse jetzt seit ein paar Folgen keine Blaubeeren. Ich liebe Blaubeeren. Ich weiß aber jetzt, dass für 500 Gramm Blaubeeren irgendwie 1000 Liter Wasser verbraucht werden oder sowas. Ja, oder noch mehr sogar in Portugal. Seitdem esse ich die nicht. Also ich will damit sagen, und ein bisschen spaßig natürlich auch, es ist so das kleine Rad, wo wir sagen, okay, das sind die kleinen Dinge, wo wir wirksam werden können. Und was mich aber jetzt tatsächlich mal interessiert ist, ihr dreht ja eher die großen Räder, aber sind es auch so kleine Geschichten, dass, also spielt für euch zum Beispiel die Müllvermeidung bei dem, was ihr als ESA tut, eine Rolle? Und erzählt ihr das auch? Redet ihr darüber? Ja?
Das tut ESA, und zwar ESA hat verschiedene Transformationsprogramme. Da kommen wir wieder zu dem Thema, dass so eine Agency, ob das die EU, ESA oder sonst so irgendwie ist, man muss die ständig erneuern, sonst verknöcheln die irgendwann, werden zu bürokratisch. Ja. Und natürlich, ESA arbeitet ja eben durch diese Satellitendaten und verschiedene Initiativen, wie gesagt, an den großen Rädern mit, also involviert in Monitoring vom Klimawandel, aber eben auch als Agency selbst. Es geht darum, wie werden wir selbst nachhaltiger. Ja, also der Weltraumbahnhof in Kourou zum Beispiel soll, muss ich selbst mal genau gucken, auf jeden Fall CO2-neutral werden. Und dann kommen natürlich auch Fragen, wie betreiben wir unsere Raketen und das neue Schiff, das die Ariane-Rakete nach Kourou bringt, ist also so ein Hybrid-Motor-Segelschiff. Also man tut schon solche Dinge und man spricht auch drüber. Ja. Also machen viele Unternehmen, machen viele Organisationen.
Aber Kai, wenn ich kurz reinhaken darf, sorry. Also da muss ich jetzt mal leichte Kritik anbringen und wir sind ja hier konstruktiv, ja, sehr konstruktiv. Aber da habe ich zum Beispiel noch nie was von gehört. ESA ist für mich Ariane, Trägerrakete, Weltraum, eigentlich auch eine Erfolgsgeschichte in meinem Kopf. Und ich bin absolut nicht in deinem Business unterwegs. Ja. Aber ich habe noch nie was gehört. Finde ich total geil, was du gerade sagst. Aber das habe ich noch nie mitbekommen. Also das dürfte ja meiner Meinung nach noch ein bisschen breiter gespielt werden, oder?
Nun, das ist ein schönes Feedback. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass wenn ESA was macht, Und das denkt, es liegt wahrscheinlich dann daran, wie spielt man es den Medien gegenüber und auf welche Kanäle gibt man das, ne?
Mhm, genau. Also in der Tagesschau mal da Nachricht, irgendwie die ESA hat jetzt hier ein nachhaltiges Schiff, das die Rakete nach Kourou da zum Weltraumhafen fährt, finde ich total super. Ich glaube auch, dass viele Medien das bringen.
Das ist aber eine positive Nachricht, Wolfgang, da bringen die Medien nicht. Das
ist eine positive.
Du musst schon bringen, dass der Kahn dann untergegangen ist, dann wird's gesendet.
Gott bewahre, Gott bewahre.
Das Ding ruhig mal an, das Ding heißt Canopy, wird von, glaube ich, von Arianespace betrieben, also das sieht super futuristisch aus. Mhm. Aber gebe ich natürlich weiter an die KollegInnen, das ist jetzt nicht zu sagen, da hat nichts mit zu tun, sondern das ist einfach wertvolles Feedback.
Ja, also wirklich, ich fände es super, davon was zu erfahren, habe ich aber bis dato nicht. Ich habe noch eine Frage für dich, Kai.
Ja.
Elon Musk. Für mich persönlich ein Reizthema. Ich fahre auch keinen Tesla. Marco ist tatsächlich ein Tesla-Fahrer. Ich nutze auch keinen Twitter mehr seit geraumer Zeit, weil ich finde es unsäglich, wenn Menschen so mit anderen Menschen umgehen, ja. Aber das überlasse ich auch jedem selbst. Also da bin ich tolerant genug. Meine Frage ist, der ist ja wirklich so ein Kommerzialisierer des Weltraums. Also zumindest in meiner Wahrnehmung. Wie stehst du dazu? Wie ist euer Blick da drauf?
Also, ESA-Blick allgemein, und dem stimme ich auch zu. Es ist, Weltraum wird kommerzieller und das ist auch keine schlechte Sache. Das war vor Jahren auch schon, vor vielen Jahren gab es schon mal einen NASA-Offiziellen, der sowas über die NASA mal gesagt hat, bei einer Frage war, warum gibt es plötzlich, warum machen plötzlich private Anbieter, das war lange vor Elon Musk, warum machen die plötzlich den Raketenflug? Und siehst dann, ja, die Raumfahrtagenturen haben eine andere Rolle. NASA Explores, also macht die Dinge, die Wirtschaft nicht machen würde, weil sie vielleicht nicht wirtschaftlich ist. Aber inzwischen haben die großen Weltraumagenturen, nationalen wie internationalen, haben eben auch die Funktion eben, die strategische Wichtigkeit und und auch die ökonomische Relevanz des Weltraums anzuerkennen und entsprechend zu fördern. Also es geht jetzt darum, tatsächlich ganz bewusst, wenn man von der ESA aus gesehen, zu schauen, ja, wir haben diese kommerzielle Revolution und die großen Infrastrukturen aufzubauen, das ist ja, es hat immer schon die Industrie gemacht. Ja, die ESA hat zwar ein paar Testzentren und ein paar Technikentwicklungszentren, aber die Raketen wurden immer schon von der Ariane Group gebaut, die wir bisher hatten. In der Zukunft soll das kompetitiver werden. Das soll so werden, dass mehrere, auch jüngere, kleinere Anbieter, die miteinander im Wettbewerb stehen. Wir haben auch ein paar deutsche Firmen, Rocket Factory Augsburg, ESA Aerospace, High Impulse, die also alle ihre Launcher entwickeln und damit auch einen Markt entwickeln für Satelliten. Für Launcher. Bisher waren das wenige große Unternehmen. Jetzt soll das also nochmal demokratisiert werden, wenn man so will, indem es also breiter gestreut wird. Und letztendlich die Weltraumwirtschaft entwickelt sich rasant. Unser Weltraum als wichtige Ressource für Kommunikation, Navigation, für alles Mögliche, was wir machen wollen. Exploration, später mal vielleicht mal Satelliten oder den Mond geologisch erschließen. Alles solche Dinge, die entwickeln sich rasant und das kann eine Agency nicht leisten. Das ist die Industrie und da haben die Agencies dann eher jetzt die Rolle, dass sie ihr Bestes tun, Entwicklungsprogramme, also Incubators, Scale-up-Programme und solche Dinge zu entwickeln, um und auch als Anchor-Customers aufzutreten, um Startups und jungen Firmen eine gewisse Sicherheit zu bieten, Investoren eine gewisse Perspektive zu bieten, um eben die Industrie und deren Entwicklung zu fördern. Insofern sehe ich jetzt Elon Musk und SpaceX jetzt an sich nicht negativ, sondern die Industrialisierung der Raumfahrt wird die Raumfahrt massiv beschleunigen. Eigentlich ja. Es ist natürlich bei SpaceX, haben wir jetzt im Augenblick eine relative Monopolstellung, würde ich mal sagen. Dadurch, dass es gibt natürlich noch mehr Anbieter, auch global. Das ändert sich jetzt sehr schnell. Also wir haben zwar im Augenblick das führende Produkt mit der Falcon, die im Jahr 100 mal starten kann, die günstig, die zuverlässig ist, aber da werden sicherlich auf sehr absehbare Zeit andere Alternativprodukte haben, die auch eine große Rolle spielen. An sich, ja, ist es genau das. Je mehr Player da sind, insbesondere eben kommerzielle Player, je mehr Lösungen da sind, je mehr auch eine Konkurrenz da ist, die also Innovation vorantreibt, die Kosten senkt, desto mehr kann man in allen Anwendungsbereichen machen, was Grundlagenforschung ist, ob das der Downstream ist, die Industrien, die an der Raumfahrt dranhängen, ohne selbst Raumfahrt zu sein, die einfach nur die Infrastruktur nutzen, ob das alle möglichen institutionellen Anwendungen sind, wie Sicherheit oder gesicherte Kommunikation, krisensichere Kommunikation, solche Geschichten, alles das wird machbarer, wird günstiger und wird in unserer Zukunft noch wesentlich omnipräsenter sein. Es werden mehr Leute in einem Job arbeiten, der irgendwie mit Weltraum zusammenhängt. Der Weltraum ist einfach so wie heute schon die Meere oder wie ansonsten unsere irdische Umwelt ist einfach ein. Die Meere sind vielleicht ein ganz guter Vergleich, weil die ein internationaler Staatenraum sind, wo sich die Nationen tummeln. Ich will jetzt das Gespräch da nicht hin. Dirigieren, aber deswegen ist es zum Beispiel auch so wichtig, als Europa mit einer Stimme zu sprechen um Policy, also Verkehrsregelungen, Müllvermeidung im Weltraum und solche Geschichten mitzugestalten.
Mhm. Cool. Ja, also ich würde sagen, wir kommen so langsam auf die Zielgerade des Podcasts schon. Also eine Stunde geht immer super schnell vorbei und es war ja mega, mega interessant, was du gesagt hast. Trotzdem würde mich natürlich noch interessieren, lieber Kai, wo liegt denn so die Zukunft eures Business sozusagen? Ja, also die Zukunft, gibt's da Visionen, gibt's da große Ziele? Ich meine, du hast ja schon so ein bisschen erklärt, okay, vielleicht fliegen irgendwann Satelliten um den Mond, um da die Oberfläche zu erforschen. Irgendwann werden vielleicht Menschen auf dem Mars rumlatschen und sowas. Was sind so die großen Ziele, die ihr habt?
Letztendlich, also das eine habe ich schon gerade erwähnt. Das wird die Rolle der großen Raumfahrtagenturen sein. Praktisch eine steuernde und regulierende Rolle zu spielen in dem neuen wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Umfeld, Weltraum vieler Spiele, das finden internationale Lösungen. Aber das sind eben, da geht es letztendlich um Administration, um große Infrastrukturen, auch das Schaffen von Schnittstellen. Letztendlich geht es auch da um Themen Administration, Governance, Kompatibilität. Also ganz vieles, was in Europa die EU leistet, leisten denn die Raumfahrtagenturen. Aber wir reden, wie gesagt, über den Staatenraum. Also die großen Raumfahrtagenturen müssen sich zusammenraffen. Das ist einfach ein großes Ziel. Mich interessiert eben auch gerade das, nicht mehr nur das irgendwo zu entfernten Welten fliegen, sondern eben auch gerade dieses Thema, wie schafft man internationale Policy. Und es ist ein unglaublich schwieriges Thema, wo sich Leute mit beschäftigen, die das viel besser verstehen als ich. Aber für mich ist es ein großes Thema geworden, das mich sehr interessiert. Und wo wir hinwollen, also die ganz großen nächsten Schritte in der Exploration ist einfach, wir haben in unserem Sonnensystem Hunderte von Monden um 8 große Planeten. Wir können hier vieles anpacken. Was ich hier toll finde, ist, wir können irgendwo hinfliegen und wir können da landen. Im Grunde ist das unser wirkliches Zugriffsgebiet. Wir können Leuten zeigen, hier wollen wir hin, und dann können wir Leute mit moderner Technik und allem, was wir inzwischen digital haben, können wir Leute mitnehmen. Erst bei der Juice Mission habe ich gesagt, lass uns die Animation so machen, dass die Leute, dass der Satellit nicht einfach irgendwo vorbeifliegt, sondern lass uns die Animation so machen, dass die Leute praktisch auf der Schulter vom Satelliten mit über den Mond fliegen. Und genauso, wir kriegen nah Live-Daten von den Raumsonden und können die Leute mitnehmen. Also diesen Inspirationsaspekt zu nutzen, der Sonden, aber eben auch in der Zukunft, wenn es darum geht, dann die auf dem Mond permanente Basen zu haben. Das ist jetzt eine persönliche Sache, aber was die Weltraumagenturen tatsächlich auch machen möchten, ist tatsächlich alles sehr eng zu dokumentieren und das damit erlebbar und real zu machen. Da kann man auch sagen, SpaceX hat da auch neue Maßstäbe gesetzt, so wie sie ihre Starts und alles übertragen haben. Und auch da haben sie wichtige Impulse gegeben, eben auch gerade damit jüngere Zielgruppen anzusprechen und mitzunehmen über soziale Medien. Also es wird sich hinsichtlich der Grenzen nach außen verschieben vieles tun. Und ich glaube, eine Herausforderung wird sein, weiterhin den Blick offen zu behalten für, wo sind die großen Verständnisziele, was sind weiter die großen Fragen, die wir langfristig weiter verfolgen, wo liegen die wirtschaftlichen Interessen, wo müssen wir sie klar trennen, wenn wir unsere Programme für die Zukunft planen, und wo können wir aber auch die Chancen sehen, dass die beiden sich ergänzen, dass das eins dem anderen hilft. Da ist vieles sicherlich noch nicht gut vorhersagbar sein. Es wird sich sehr vieles entwickeln. Wir werden Dinge tun können, von denen wir bisher noch nicht träumen konnten. Aber es werden alle ständig auf den Beinen bleiben müssen. Und es wird weiterhin ein sehr, sehr dynamisches Feld bleiben auf viele Jahrzehnte in die Zukunft, in dem sich vieles auch dann plötzlich ändern wird. Und man muss dann schnell darauf reagieren in einem Feld, in dem es oft nicht einfach ist, schnell zu reagieren.
Kai, du, ich habe noch, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, noch eine Frage, die brennt mir unter den Nägeln, und ich weiß jetzt schon, Wolfgang wird mich dafür hassen, weil ich einfach immer dieses Spirituelle so ein bisschen raushalten will, aber bei dir habe ich es jetzt einfach, ich muss diese Frage einfach loswerden. Du hast mit diesen Weltraumteleskopen ja die Möglichkeit gehabt, total tief ins Universum zu gucken. Und wir sind ja in einer Welt unterwegs, wo Glauben immer weniger einen Wert hat. Weil vieles in den Geschichten, genau wie bei Wolfgang das sagt, also im Storytelling unglaubwürdig ist. Was ist denn bei Kai die Vision, was du da sehen kannst? Wo ist Ende? Also ich rede so immer jetzt, da ich schon irgendwie auch an was glauben will, aber nicht gläubig bin, von ich gebe was in das Universum und es kommt dann wieder zurück. Weiß aber gar nicht, wo das Ding zu Ende ist irgendwie. Wie gehst du mit dieser Unendlichkeit um? Schwere, große Frage, aber irgendwie juckt es mich irgendwie.
Das ist tatsächlich die ganz große Frage.
Also wenn du sie nicht beantworten kannst, ist auch gut. Also ich will dich da nicht vor Trümmer stellen. Aber
Nein, tust du überhaupt nicht. Ich versuche das, was ich so als Bild in meinem Kopf habe von dem großen Ganzen, was es für mich bedeutet, in Worte zu fassen, was aber unglaublich schwierig ist. Also ich interessiere mich sehr natürlich für theoretische Physik, die an die absoluten Grundlagen geht. Was wir sehen Raum, wir sehen Zeit, wir sehen Materie, wir sehen Energie. Das alles gehört zusammen, das alles ist ineinander verwoben. Wir haben noch kein großes vereinheitlichtes Modell dieses Universums, das uns sagt, wie diese Ursuppe, diese Substanz, dieses Substrat, das irgendwie so funktioniert, dass sich daraus Raum, Zeit, Materie ergeben, ja, wie das funktioniert. Ich habe so ein diffuses Gefühl davon im Kopf, aber und es gibt... Wenn man den großen Denkerinnen und Denkern in der theoretischen Physik und in Mathematik zuhört, dann kommt man letztendlich dahin, dass sie an einem wesentlichen aus mathematischen Zusammenhängen definiertes Universum glauben, oder davon ausgehen. Es zeigt sich einfach, wenn man von dem, was man weiß, weiterdenkt. Ein universelles Konstrukt von Naturgesetzen, aus dem unser Universum hervorgegangen ist, aus dem vielleicht auch ständig andere Universen hervorgehen. Unser Universum ist unglaublich groß. Wir wissen noch nicht genau, wie groß es ist. Es könnte endlich sein, es könnte nicht und es könnte unendlich sein. Wir wissen, dass es im Augenblick, wir können den Durchmesser, den wir sehen können, sind knapp 100 Milliarden Lichtjahre. Es ist mindestens etwa 100 Mal größer, sonst würden wir Effekte sehen. Es kann aber sehr gut sein, dass sie ständig Universen bilden, dass also da ein zugrunde liegendes Netz von Naturgesetzen ist, wo unser Universum einfach nur eins von vielen ist. Es gibt und letztendlich.
Also wenn ich sage, ich glaube selbst ans Universum, dann müsste ich jetzt ja definieren, an welches.
Ja, genau. Und letztendlich gibt es aber, es ist vielleicht das ultimative Gefühl von sich klein fühlen, aber nicht wertlos fühlen, sondern von einfach auf ein unglaublich Großes zu gucken, aber auch interessiert darauf zu gucken, dass das unglaublich Große ist nicht irgendwie übermächtig, es ist einfach unermesslich groß, aber du kannst es dir auch im Computer angucken, du kannst es dir auch unter dem Mikroskop angucken. Es ist so ein Gefühl davon, dass irgendwo so eine abstrakte Lage, also an etwas ganz Abstraktes ist, dass das so funktioniert. Und es gibt ein für mich sehr schwer zu beschreibendes Gefühl von Staunen, von Faszination und von tiefem Verstehen. Ich denke, wenn ich das Gefühl habe, ich bin dem Universum besonders nah, dann ist es, wenn ich darüber nachdenke, wie es wohl in seinem absoluten Grundfesten funktioniert. Dieses Gefühl von Verstehen, von Einsehen. Ja, ich liege gerne in der Sommernacht auf dem Rücken und gucke in die Sterne und gucke mir diese unglaubliche Größe an und die alles übersteigt. Und man fühlt sich dann ein bisschen eins mit dem großen Ganzen. Aber wenn man ganz tief anfängt, darüber nachzudenken, wie funktioniert denn das Universum in seinen Grundfesten? Das gibt, es hilft über die Grenzen, über das Leid, über die Probleme des Menschseins hinweg und versetzt eigentlich zurück in einen Zustand kindlicher Neugierde.
Ja, habe ich ein schönes Fass aufgemacht. Das tut mir nochmal leid, Wolfgang. Also alle Sachen, wo ich irgendwann mal Kritik äußere, wirst du jetzt mit dem Ding verbinden und du hast immer recht.
Ich glaube nicht, dass ich deine Frage beantwortet habe.
Nein, ich glaube, die ist gar nicht.
Kannst du ja auch nicht, Kai. Wenn du das könntest, wärst du bei uns nicht im Podcast. Das weiß ich 100%. Aber du, Marco, im Gegensatz zu dir bin ich da ja ein bisschen toleranter, was sowas angeht. Und ich habe tatsächlich auf meinem Zettel auch hier stehen, ich wollte zum Schluss, und ich frage natürlich Kai immer noch, und das frage ich dich auch gleich, ob du noch irgendwas sagen möchtest oder ob Marco noch eine Frage hat, aber was ich als Fazit für mich mitgenommen habe, ich habe wahnsinnig viel mitgeschrieben, aber was ich mitgenommen habe, war wirklich, ich habe sehr viele neue Learnings und Impulse gehabt, auch so zu diesem Zusammenarbeiten, dieser Gedanke, dass der bei euch so tief verankert ist, dieses Bewusstsein, so viele Staaten zusammenzuführen, und ich empfinde das, gerade dieses Gespräch auch jetzt, Kai, auch wo wir uns persönlich viele Jahre nicht gesehen haben, viele Jahrzehnte wahrscheinlich, aber persönlich kennen, als großes Glück, dass wir drei in so einem virtuellen Aufnahmestudio sitzen können, über sowas reden, während anderswo Männer in unserem Alter in Gräben stehen und ihr Leben riskieren für andere Dinge. Das muss man, glaube ich, wirklich auch im Blick behalten und dafür auch Danke an dich und überhaupt generell ans Universum, sage ich jetzt mal, mit Bezug zu eben, ja. Und ich finde es total wichtig, dass man auch immer wieder diese gemeinsamen Ziele und auch die ganz großen Ziele mal adressiert. Deswegen war die Frage und war das gar nicht so schlecht. Und letzter Satz noch dazu. Ich finde es auch total toll, wirklich. Und es ist nicht, weil ich irgendwie so ein Trump-Typ bin oder so. Aber ich finde es total toll, wenn immer wieder Menschen, die im europäischen Kontext arbeiten oder damit zu tun haben, immer wieder auch mal sagen, lasst uns mal ein bisschen selbstbewusst als Europäer auch rausgehen. Ja, ich finde das total wichtig. Ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Understatement haben bei uns. Es gibt sehr gute Initiativen, es gibt sehr gute Organisationen, es gibt sehr gute Gesetzgebung und andere Dinge, kluge Menschen in Europa. Und ich glaube, da dürfen wir ein Stück weit selbstbewusster sein. Also auch dafür, auch das ist ja wieder ein Stück Purpose. So, und wirklich letzter Satz dazu. Ich finde, wenn man so in den Himmel guckt, wie du das beschrieben hast, oder auch wenn man vielleicht in der Kirche sitzt, ist ähnlich. Es sind zwei komplett andere Themen, aber ich finde, du kannst dich als Individuum immer so in dieses große Ganze geben. Ja, also ich bin auch kein gläubiger Mensch, aber ich gehe gerne in Kirchen. Ich setze mich da rein und fühle mich irgendwie so ein bisschen umarmt von der Atmosphäre. Und so ähnlich ist es im Universum, glaube ich. Wir sind ein unfassbar toller Stern, unfassbar tolle Menschen, Dinge, die hier leben und Menschen, die zusammenarbeiten. Lasst uns halt gemeinsam rausgehen und gucken, was um uns rum ist. Das wäre, glaube ich, so die große Botschaft. Und da sind wir irgendwo ein Stück weit auch wieder bei Purpose. Deswegen ist es total rund. Und Markus Frage natürlich wie immer zielgenau, perfekt platziert. Ja, Kai, lieber Kai, vielen Dank schon mal erstmal bis hierhin. Hast du denn noch irgendwas, was du unbedingt der Menschheit mitteilen möchtest? Ich würde dich auf jeden Fall noch mal genau nach dem Titel deines Buches fragen, weil du hast dir jetzt ja noch nicht gepitcht, aber ich sage mal, kaufen Leute das Buch und der Kai wird euch jetzt gleich sagen, wie es heißt und wo ihr es bestellen könnt.
Genau, das heißt Survival Guide Wissenschaft, ist erschienen im Springer Verlag und ist bei allen Online- oder sonstigen Buchhandeln wie auch bei Springer direkt verfügbar. Und das Besondere ist, viele Universitäten oder andere Institutionen haben eben eine Subscription bei Springer und es ist Teil von vielen Standardpaketen, wie ich es verstehe. Das heißt, gerade für jüngere Menschen, die einen Uni-Zugang haben, für die sollte das Buch frei zugänglich sein.
Cool.
Das ist das Buch. Und das freut uns natürlich besonders. Im Augenblick schlägt es sich sehr, sehr gut. Es ist also bei den Neuerscheinungen auf einem Buchhändler mit dem Namen eines großen südamerikanischen Flusses. Bei den Neuerscheinungen für Naturwissenschaften ist es ganz weit oben oder top im Augenblick. Also erstaunt uns sehr, aber das ist fällt auch in der Uni oder Debatte gerade rein. Aber was wirklich wichtig ist, und das ist eben auch so ein Teil Purpose, man hat so vieles erlebt und man sieht, Mensch, das können wir weitergeben. Und wenn man da anderen Leuten ein paar ungewollte Fehltritte ersparen kann, dann hat man auch vieles hoffentlich ein bisschen besser gemacht. Dann, wenn Leute flotter durch die Uni kommen, motivierter rauskommen oder aus durch ihre Hochschule oder andere Karrieren und dann motiviert und mit mehr Energie in ihren Beruf starten. Was leisten, was uns allen hilft, ist das eine gute Sache. Deswegen hoffen wir sehr, dass es von vielen Leuten gelesen wird.
Ist ein guter Purpose-Hebel, glaube ich, den du da erzeugt hast. Danke dafür. Marco, hast du noch eine Frage an
Kai? Nee, ich bin wunschlos glücklich und fasziniert. Danke, lieber Kai, dass du da warst. Also mir hast du persönlich auf jeden Fall geholfen.
Mir auch. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Ansonsten, ja, vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, Kai. Wir zwei wahrscheinlich irgendwann mal hier auf einem der großen, wollen wir jetzt keine Werbung machen, aber großen namhaften Feste, die ja hier überregional gefeiert werden, besonders im Juli. Ansonsten, vielleicht irgendwann mal im Podcast, wenn es irgendwas Sensationelles gibt, so in diesem Storytelling-Bereich, dann meldest du dich und dann machen wir nochmal eine Folge davon, ja?
Das machen wir gerne auf jeden Fall.
Ich danke dir ganz herzlich, liebe Grüße nach Paris und ich sag mal tschüss.
Ciao.
Tschüss nach Berlin, tschüss nach Ulrichstein. Vielen Dank euch beiden.